Bei mir ist der Sebastian Haas, Burnout-Spezialist. Und wir haben im letzten Podcast gehabt, dass 64% der Anwälte Angstzustände haben. Und ich finde das sehr alarmierend, weil unser Job lebt eigentlich davon, dass wir eben angstfrei sind, im Idealfall. Ist Angst eine häufige Erkrankung?
Also Angst gilt tatsächlich als die häufigste psychische Erkrankung. Man redet von einer Einjahresprävalenz in der Allgemeinbevölkerung von rund 14%. Also etwa jeder siebte klagt über oder hat eine in dem Sinne diagnostizierbare Angsterkrankung. Das, was du jetzt aus dieser Umfrage ziehst, sind eben Angstzustände auch selbst deklariert. Und das ist sicher alarmierend und zeigt wahrscheinlich auch etwas aus über das Selbst- und Fremdbild, das man hat in dieser Branche. Also es ist ja klar, dass möchte angstfrei sein. Man möchte natürlich auch dem Kunden, dem Klienten möglichst Angst nehmen, weil wenn jemand Angst hat, dann ja er. Aber gleichzeitig sind das ja anspruchsvolle Expositionen, die man hat in diesem Beruf. Man ist vielleicht durch das auch immer wieder in einer sogenannten Erwartungsangst, also dass was kommt, ist in der Zukunft und das kann man nicht 100% beeinflussen. Man kann ja nur das, was in der Gegenwart ist, kann man eigentlich in dem Sinn aktiv nutzen und das könnte die Tendenz sein, dass vom, aber das ist jetzt nicht mehr als eine Behauptung, dass das Charakterprofil von Anwalt vielleicht schon von einem Grundmuster von einem hohen Kontrollbedürfnis ausgeht. Und dass, wenn man die Kontrolle nicht hat oder nicht in einem ausreichenden Mass haben oder beibehalten, dass das dann Ängste auslöst, das ist bekannt. Und dass das, wenn das so in dem Sinn ehrlich auch, wahrscheinlich auch wieder anonym erfragt wird, dass es so eine höhere Zahl das angibt, ja, sagt etwas aus. Und ich glaube nicht, dass du erschreckt bist. Ich als Fachmann bin jetzt nicht so schockiert, aber ich finde, es ist gut darum, dass man darüber redet.
Jetzt sind wir schon mitten in der Ursache von Burnout. Was sind aus deiner Sicht die tieferen Ursachen?
Also was ich jetzt in diesen Jahren, seit ich die Seminare mache, und ich lerne ja am meisten von den Betroffenen, und ich höre wirklich jede Woche auch, was die umtreibt und was sie plagen und wie sie da reingeraten sind. Und was sehr oft gesagt wird, ist schon, dass das sind so die, wir nennen das eigentlich die Antreiber. Also es sind eigentlich so innere Werte, die Burnout-Betroffene mit sich tragen, oft schon aus der Kindheit oder aus der frühen Jugend, von Prägungen, von zum Beispiel Perfektionismus oder auch eben ein erhöhtes Kontrollbedürfnis oder ein starkes Harmoniestreben. Also eigentlich Verhaltensweisen, die, man würde sagen, dazu dienen, unsere Grundbedürfnisse zu erfüllen. Und die Grundbedürfnisse, die können eben sehr, sehr gut erfüllt werden mit so einer Eigenschaft wie zum Beispiel Perfektionismus. Also das heisst, das ist eigentlich etwas Hochattraktives, sich so zu entwickeln, dass man die Sache, die man macht, die man oft ja auch gerne macht, darum ist es ja auch die eigene Berufung, dass man die so gut machen will, dass man einerseits Kontrolle hat, dass man andererseits seinen Selbstwert stärken kann. Und dass man auch je nachdem Bindungen kann stärken damit. Und das macht es so hartnäckig, dass solche Antriebe wie Perfektionismus dann stressverstärkend sich auswirken. Und ja, und dann eine Art also überhöhte Sollwerte aus dem Ruder laufen. Also kurz gesagt, all die Eigenschaften, die Burnout-Betroffene in die Erschöpfung hineintreiben, sind per se nicht schlecht. Aber in dieser überhöhten und absolutistischen Art, wie sie angewendet werden, führt es eigentlich dann letztlich zur Erschöpfung und zur Erkrankung.
Aber die Treiber, die hat man ja schon immer gehabt, das ist ja ein Mensch immanent. Was ist denn die Lebensweise oder die Arbeitsweise? Was trägt denn das dazu bei? Treiber allein können es ja nicht sein.
Treiber sind einfach von mir aus gesehen wirklich die Wurzeln. Wenn man die Treiber nicht hat und wenn die Treiber vor allem auch nicht auf die Arbeit bezogen sind oder man kann ja auch andere Werte oder Tätigkeiten haben im Leben, Hobbys oder eben Beziehungen, die einem genauso wichtig sind, aber Burnout-Betroffene sagen eigentlich alle, die Arbeit ist in meinem Leben zentral und sie ist darum zentral, weil ich über die Arbeit und über den Erfolg, den ich in der Arbeit habe, eben meine essentiellen psychologischen Grundbedürfnisse kann erfüllen. Das ist, steht über allem. Und ich denke, das erklärt dann eigentlich, dass sich die Betroffenen, ohne dass sie das so bewusst machen und auch ohne dass sie das wollen, so weit kommen, in so einer Art Selbstausbeutung manövrieren.
Und ist das etwas Neuzeitliches?
Nein, ich glaube, so Erschöpfungsphänomen hat es schon immer gegeben. Aber ich glaube, dass vieles, was sich gesellschaftlich entwickelt hat in den letzten 2 bis 3 Jahrzehnten, ist durch die Digitalisierung, durch die natürlich davor Industrialisierung, die Globalisierung, hat einfach zu einem enormen Effizienzgewinn geführt. Und das, könnte man sagen, ist immer mit mehr Leistung und mehr oder grösserem Ergebnis beantwortet worden.
Aber wieso ist das so? Wieso hat man nie genug?
Ja, ich glaube, das ist tatsächlich eine Art Suchtverhalten, dass die Betroffenen eben über die Arbeit ihre Grundbedürfnisse können gut und erfolgreich nähren. Und wenn sie mehr davon bekommen, indem sie noch mehr leisten, dann machen sie das. Weil die Investition in andere Güter oder in andere Lebensbereiche ist viel mühsamer. Vielleicht haben sie dort auch weniger Talent, vielleicht müssen sie dort viel mehr Umweg machen, um zu dem zu kommen, was sie über die Arbeit eigentlich so überkommen. Und darum hat es eine Art auch eine Suchtkomponente, dass arbeitssüchtige Menschen die Arbeit eigentlich nutzen, um ja, fast alles, was sie als Mensch brauchen, letztlich überzukommen.
Was sie ausmacht, ja, der ganze Selbstwert.
Ja, gründet sich dann auf die Arbeit, also auf die Identität auch, als Unternehmer, als Arbeitnehmer. Und andere Lebensbereiche werden demgegenüber vernachlässigt.
Welche Symptome sind typisch für Burnout?
Also die, ich würde sagen, das zentrale Syndrom umfasst eigentlich 3 Bereiche. Es ist, ich habe schon erwähnt, die Erschöpfung. Und zwar, es geht nicht nur um körperliche Erschöpfung, sondern es ist eine Erschöpfung im umfassenden Sinn. Die betrifft auch das Denken, es betrifft auch eigentlich die Emotionen und es betrifft auch das Soziale. Also Burnout-Betroffene sind umfassend erschöpft und demotiviert. Sie fühlen sich aber jetzt im Unterschied zu einer Depression, oft redet man davon, es ist eine Art Synonym, Erschöpfungsdepression und Burnout. Da habe ich aber die Erfahrung gemacht, dass wenn man Depressionsbetroffene fragt, dann sagen die oft, ich fühle mich leer und ich weiß gar nicht recht, was ich will. Und Burnout-Betroffene sagen denen, ich wüsste schon, was ich will, aber ich habe Kraft nicht dazu. Mhm. Oder die Energie fehlt mir. Und das ist so der erste Symptomkomplex. Der zweite betrifft die Effizienz, also das heisst die in dem Sinn persönliche Leistungsfähigkeit, wobei das ist nur subjektiv. Eigentlich ist es selten so, dass die Mitarbeiter oder Vorgesetzten von Burnout-Betroffenen merken, dass die Leistung abnimmt, aber die Betroffenen selber sagen zum Beispiel, ich brauche plötzlich viel länger, bis ich ein E-Mail geschrieben habe. Ich bin wie manchmal so ein Hamster im Rad, ist so ein Bild, das ich oft höre. Also der Verlust so von der Effektivität. Und der dritte Bereich, und das ist vielleicht der eindrücklichste, weil das ist man sich nicht so gewohnt, das ist so, wir nennen das die Entfremdung. Also das heisst, dass man Beziehung zu der Arbeit eine Art verliert. Also das, was ich vorher beschrieben habe, eben die unglaubliche Identifikation mit der Arbeit, die geht verloren. Und das ist eigentlich ein spätes Zeichen und führt manchmal auch zu einer Art Zynismus. Und das ist darum wichtig, weil der erste Beschreiber, das ist ein amerikanischer Psychiater gewesen, der in einem Team geschafft hat mit Menschen, die für Anständige sich eingesetzt haben. Und er dann wie beobachtet hat, dass die Mitarbeiter von dem Team und auch er selber haben angefangen, wie so zynische Kommentare machen über ihre Kunden, also über ihre Klienten. Und das ist so Ausdruck von der Erschöpfung, die sich eben auch dann auswirkt auf das, was einem eigentlich so wichtig ist, nämlich Kunden oder Mitarbeiter oder Klienten, dass man dann eine Art wie sich von denen entfremdet und anfängt, auch die abwerten und so eine Art wie sich, man sich selber auch verliert.
Das wollte ich gerade noch fragen. Du sagst die Entfremdung von der Arbeit, aber ist es auch die Entfremdung von sich selber?
Es ist natürlich auch die Entfremdung von sich selber, ja. Es ist oft so, dass die Burnout-Betroffenen, wenn sie zu uns in die Klinik kommen, dann sagen sie, ich habe mich gar nicht mehr gespürt. Mhm. Also ich spüre meinen Körper nicht.
Eben, ich habe einen Kollegen, der hat dann angefangen Velo fahren wie ein Wahnsinniger. Und er hat dann gesagt, irgendwann in so einer kompletten Verausgabung hat er sich dann eben noch gespürt. Darum ist er immer wieder an die Grenze, bis es dann einfach gar nicht mehr gegangen ist.
Genau, das ist oft auch ein Charakteristikum von Burnout-Betroffenen oder Gefährdeten, dass sie in dem Zustand von dem «Es genügt nicht mehr ganz», dann wie nochmal erst recht Gas geben. Mhm. Also indem sie eben wie verrückt dann anfangen, Sport zu betreiben. Und das kommt mir ein bisschen vor wie früher mit diesen Töffeln. Kennst du das? Hat es doch früher also bei den alten Puch hat es doch so einen Joke gehabt, wo man hat können ziehen, wenn man eigentlich keinen Sprit mehr hatte, hat man dann quasi noch bis zur nächsten Tankstelle geschafft. Also die letzte Reserve noch aus sich rauspressen. Das ist noch etwas recht Typisches.
Du hast vorhin gesagt, sie spürt sich wie körperlich nicht mehr. Gibt es denn auch viele Selbstverletzungen?
Nein, das weniger. Es braucht auch sehr viel, dass Burnout-Betroffene dann in Richtung von einer schweren Depression oder Suizidalität gelangen. Es ist oft zum ersten Mal einfach ein Merken, ich kann nicht mehr, ich bin einfach wie schachmatt. Und aus dem heraus kommt dann oft entweder ein übermäßiges Schlafbedürfnis, der Verlust von der Konzentrationsfähigkeit. Manchmal ist dann wirklich so emotionale Ausbrüche, wenn ich jetzt einfach zitieren darf, was so betroffen, ich frage die, was ist das Erste, was sie gemerkt haben. Und dann eben gibt es manchmal eindrückliche Schilderungen, dass sie einfach am Arbeitsplatz brüllend zusammengebrochen sind und ihre Mitarbeiter haben die Welt nicht mehr verstanden. Das ist doch unser Überflüger, unser Performer par excellence und dann plötzlich bricht er in Tränen aus. Also solche Erscheinungen können sich dann zeigen.
Gibt es denn bestimmte Frühwarnzeichen, dass man dann eben nicht einmal brüllend zusammenbricht?
Ja, also ich würde sagen, wenn man merkt, dass die Erholungsfähigkeit nachlässt oder nicht mehr vorhanden ist, also wenn man nach einem Wochenende, nach Viertag, nach der Ferien nicht erholt zurückkommt und sich wieder auf die Arbeit freut, dann ist das schon eine Art des Frühwarnzeichen. Es gibt aber natürlich noch andere Frühwarnzeichen, wo manchmal dann auch der Mitarbeiter auffällt, zum Beispiel, dass man vermehrt gereizt ist, dass man sogenannte kurze Lunten hat, dass man dünnhütig wird, dass man mehr in Konflikt geratet, sei es mit Mitarbeitern oder auch mit Kunden. Und dann natürlich die ganze Palette von körperlichen Symptomen, also Schlafstörungen, ist ganz etwas Häufiges, oder dass man auch Schmerzen entwickelt oder dass dann eben Suchtprobleme auftreten, also Kompensationsstrategien, die einem vermeintlich helfen, gerade noch so über die Runden zu kommen, aber die dann per se auch selber wieder zum Problem können werden.
Kann Burnout auch durch Unterforderung entstehen?
Ja, es gibt den Begriff vom Bore-out, das ist beschrieben in der Literatur. Das sind Leute, die vor allem das Gefühl haben, dass sie nicht gesehen werden und dass sie aus dem heraus sich eigentlich in einer Unterforderung erleben. Ja, und dann kann das auch zu einem Erschöpfungsgefühl aus dem Fehlenden beantwortet werden, eigentlich in seiner beruflichen Kompetenz führen. Also wir sind offenbar am besten unterwegs, wenn wir weder über- noch unterfordert werden. Also so eine Art mittlere Stimulation ist für uns Menschen offensichtlich am besten.
Ich habe mal nachgeschaut, was sind Stressfaktoren für Richter? Das ist noch lustig. Also Bedeutung von der Entscheidung an sich, dann umfangreiches Fallaufkommen und das Dritte, da muss ich einmal schmunzeln, das ist der Umgang mit unvorbereiteten Anwälten. Das sind ihre Stressfaktoren. Und Richter klagen am meisten über Erschöpfung, Schlafstörungen und Konzentrationsprobleme. Und Konzentrationsprobleme ist, glaube ich, auch noch ein wichtiges Frühwarnzeichen.
Ja, das sagen viele Betroffene, dass sie plötzlich nicht mehr können einen ganzen Text von A bis Z lesen, dass sie merken, sie schweifen ab, sie können wie die Aufmerksamkeit nicht aufrechterhalten und eben Schlafstörungen und so, die führen natürlich dann, die tun das Ganze natürlich boosten.
Ja, unendlich so verstärken. Mhm. Also wenn der Schlaf nicht mehr stimmt. Wobei, es klagen ja sowieso ein Drittel von der Bevölkerung über Schlafstörungen.
Ja, das ist ein riesiges Phänomen. Zunächst einmal die weit verbreitete Tatsache, dass man zu wenig schlafen, dass einfach durch die ganzen Verlockungen und die sozialen Medien immer der Druck auch online zu sein, führt dazu, dass man einfach die Bettzeiten verkürzt. Und das ist einfach auf Dauer nicht gesund. Und sehr viele Betroffene sagen dann, sie hätten vor allem Durchschlafstörungen. Also das Einschlafen ist oft weniger das Problem. Aber sie verwachen dann früh, um 3, um 4 Uhr am Morgen und können dann nicht mehr einschlafen und sind dann am Morgen einfach nicht hinreichend ausgeschlafen.
Jetzt mit der neuen Lampentechnologie hat man ja auch in den Räumen viel helleres Licht. Jetzt musst du mal hier in der Kanzlei umschauen. Ich habe alte Lampen, ganz schwaches Licht. Und das habe ich eben auch daheim. Es ist natürlich nicht als Tool gedacht, dass ich gut einschlafen und früh müde werde. Aber ich glaube, das hat auch noch einen Zusammenhang. Weißt du, merkst dann viel mehr, es ist dunkel draußen, es wird nicht mehr so recht hell, es wird mühsam zu lesen.
Ja, also eben das künstliche Licht, das muss man auf jeden Fall beachten, dass man immer wieder auch Tageslicht zu sich nimmt im übertragenen Sinn. Das ist vor allem auch bei den sogenannten saisonalen Depressionsformen wichtig. Da kann dann sogar eine sogenannte Lichttherapie helfen. Und am Abend ist es einfach wichtig, dass man, wenn man noch am Bildschirm arbeitet, mit dem Blaufilter funktioniert, dass man einfach durch das dann die Chronobiologie unterstützt, dass man wirklich dann auch zur Ruhe kommt.
Das war ein Podcast aus der Reihe «Auf dem Weg als Anwältin». Ich hoffe, der Podcast hat dir gefallen. Für mehr Podcasts schau doch auf meiner Homepage www.duribonin.ch. Viel Spass beim Entdecken von weiteren Podcasts.